Ja, wir starten mit einer Schnapszahl ins Jahr 2025. Herzlich willkommen zum Piratencast Nummer 77. Und frohes neues Jahr euch allen noch nachträglich. Mein Name ist Manuel und ich sitze hier mit
Stefanie, hallo.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
Und ich kann auch gleich mal über das erste, ja, Thema sprechen, was wieder mal überregional Wellen geschlagen hat. Dresden kann das mit den Negativschlagzeilen. Also das gar nicht mal so ungewöhnliche für uns ist, es wurde wieder mal eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Soweit so normal für Dresden. Aber es gab noch eine pikante Nebengeschichte, nämlich wenn so eine Bombe entfernt wird, oder halt auch erstmal entschärft, bevor sie entfernt wird, gibt es ja immer so einen kleinen Sperrradius, wo die Leute raus müssen, dass, falls was schief geht, eben möglichst wenig Leute verletzt werden. Mhm. Jetzt wurde die Brücke bei der die Bombe bei der Carola-Brücke gefunden.
Was so ziemlich das gesamte Zentrum lahmgelegt hat.
Genau, unter anderem eben auch das Rathaus. Und hier geht's los. Denn ausgerechnet, wenn alles evakuiert ist und kein Mensch ins Rathaus kommt, war die Webpräsenz von Dresden, ja, etwa einen Tag lang tot. Du warst ja einer von den Betroffenen, das war jetzt am 9.,
ja,
oder?
Ja, also 9. wir haben uns, oder ich habe mich gewundert, es sind ja alle ins Homeoffice geschickt worden, ja, an dem Tag, ne? Und ich bin jetzt nicht so der technikaffinste Mensch. Und ich saß
du
dann
bist
zu Hause.
Ein verständiger Nutzer.
Ich saß zu Hause mit meinem Gerät, habe versucht, mich einzuloggen. Und es ging nicht und es ging wieder nicht und es ging wieder nicht. Dann habe ich erstmal anderen quasi in der Fraktion Bescheid gesagt, ich komme nicht rein, wisst ihr? Und dann kamen ja erstmal 5 verschiedene Tipps, was ich denn tun kann.
Nee, man passiert ja auch manchmal so. Es hätte auch an dir liegen können, ja, oder am Gerät. Also
ja, bis ich dein Glück, also es ist glücklicherweise, also ich war nicht der Dumme. Ich war nicht schuld. Ich habe alles richtig gemacht. Nee, die IT war einfach generell down.
Oh ja, die Schuldfragen müssen wir auch noch klären, weil da habe ich eine konträre Meinung, wenn man sich gerade das Internet durchliest. Genau, also du bist nicht reingekommen. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das war ja dann der Donnerstag letzte Woche, dass ich mir noch meine Präsentation angucke, die ich vorher im Stadtbezirksbeirat gesehen habe am Mittwochabend, weil die Sitzungen sind immer lang und manchmal will man so die Zahlen nochmal angucken. Und alle sind wir nicht reingekommen. Auch die lieben Menschen, die sich gedacht haben, oh, Bombenfund, ich möchte mir angucken, was die Stadt gerade schreibt, ja, und nicht Regenbogenpresse XY. Das Netzwerk ist einfach zusammengebrochen und laut Stadt war wohl eine einzelne Person aus der Netzwerktechnik in Anführungsstrichen schuld, aber so einfach ist es nicht.
Ab mit seinem Kopf.
Ja, es hat sich wirklich ein bisschen so angefühlt, auch wenn du so durchs Internet gescrollt bist. Also ich habe halt auch eine kurze Meldung dazu im Fediverse geteilt und da sind ja sehr viele Techies unterwegs, die dann alle so gefragt haben, wo was es denn soll und wo kann ich mich bewerben und so. Und dann habe ich auch so zynische Sachen geschrieben, wie möchtest du dich um den Job von Oberbürgermeister Hilbert bewerben? Mhm. Denn das Problem ist nicht die IT, beziehungsweise jede Person macht mal einen Fehler. Also ganz ehrlich, wer hat nicht schon mal auf Arbeit oder zu Hause irgendwie mal ein bisschen Kacke gebaut?
Ja.
Und das Problem hier in dem Fall war halt, dass alles, also das zentrale Rechenzentrum komplett im neuen Rathaus ist. Es ging kein Fernzugriff, also von zu Hause, das kennt ihr vielleicht, und alle Rechner, die das betroffen hat, für die, die jetzt nicht so technikaffin sind, die stehen da einfach zusammen und normalerweise, und das kam auch der schlaue Spruch von so vielen, bräuchte es bei solchen wichtigen Systemen eine physische Redundanz, das heißt, irgendwo anders steht ein Backup, wo alles normal läuft, das System. Scheinbar aber nicht zu haben. Und da geht nämlich das Problem los. Das Problem ist nicht, dass ein Mitarbeiter, übertrieben gesagt, einen falschen Knopf gedrückt hat, sondern dass die Stadt dafür kein Geld ausgeht. Und das eigentlich Pikante ist, Manu, hast du schon mal was von kritischen Infrastrukturen gehört?
Also von dir.
Von mir, ja.
Punkt.
Das ist okay. Kleiner Hintergrund, ich habe mal in dem Bereich gearbeitet. Das heißt ganz, ganz grob, dass Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen eben besonders geschützt werden müssen, denn wenn die ausfallen oder beeinträchtigt werden, dann kann das dramatische Folgen für uns alle haben. Also umgesagt, dass die Wasserversorgung ausfällt oder dass der Müll nicht mehr abgeholt wird oder halt auch alles eben bei Staat und Verwaltung zählt da auch drin und auch so eine Kommune, dass halt auch ein bisschen Panik in der Bevölkerung sein könnte, wenn halt länger so eine Verwaltung nicht arbeiten kann. Da hängt ja auch dann wieder ein riesen Rattenschwanz dran. Und da frage ich mich so ein bisschen, also neben diesem juristischen, dass die Stadt das eigentlich alles erfüllen müsste und so, warum geben wir da kein Geld für aus? Also selbst wenn Dresden als Landeshauptstadt aus irgendwelchen Gründen da nicht ganz so reinfallen sollte. Also wenn ihr mehr zu den kritischen Infrastrukturen hören wollt, ich habe da gestern in einem anderen Podcast, den ich euch verlinken kann, länger drüber geredet, aber wir sind ja hier politischer, nicht technisch. Aber ganz ehrlich, wenn wir es nicht mal als Landeshauptstadt hinkriegen, so die Basics wie so eine Redundanz einzuhalten, weil wir kein Geld für ausgeben, Das ist das Problem. Das ist so der politische Wille. Wir wollen kein Geld ausgeben. Und wenn ich mir unsere arme IT angucke, wie die strampelt. Also wir als Piraten haben ja öfter mal mit denen zu tun. Zum Beispiel beim Thema maschinenlesbarer Haushalt. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Gefühlt reden wir da seit Jahren drüber. Die IT ist auf unserer Seite. Die will alles gerne mitmachen.
Auf die hört nur keiner.
Ja, richtig. Und ganz ehrlich, die Leute, die da arbeiten, das sind jetzt nicht die, die daran schuld sind, dass jetzt einen Tag lang einfach nichts in der Verwaltung geklappt hat mit der IT. Die haben gestrampelt und jede Person macht mal einen Fehler. Das ist politischer Wille, würde ich jetzt mal so böse sagen.
Ja.
Bewerbt euch gerne trotzdem bei der IT. Ist in Ordnung, also macht das gerne. Und ich würde mich auch freuen, wenn ein paar mehr Leute dann bei der OB-Wahl dann zum Beispiel antreten. Ich glaube, als Einzelperson reichst du da noch am meisten. Also ein paar lustige Einzelbewerbungen fände ich da gut. Also 2029, merkt's euch, ihr könnt jetzt ein Netzwerk aufbauen dafür. Okay. Das ist ein menschliches.
Ja.
Ja, also das ist so mein ganz kleiner Rant dazu, weil mich das aufgeregt hat, wie sich alle über die Dresden-IT aufgeregt haben. Und ich nehme die Verwaltung nicht gerne in Schutz. Wirklich
und,
nicht.
Und dann haben wir ja auch, ne, apropos politischer Wille, wir haben ja dann versucht, auch die Verwaltung oder die IT in Schutz zu nehmen. Ne, also im Sinne von, wir waren ja in Kontakt auch mit der Presse, also ich hatte Kontakt mit Tag 24.
Das stimmt. Oh, du hattest so ein schönes Zitat. Soll ich das nochmal raussuchen?
Weil ich hab's ja hier, ich kann das jetzt vorlesen. Achtung.
Das ist schön.
Also Tag 24 hat uns gefragt, als Digitalpartei logisch und auch jetzt mich als Betroffener, weil ich arbeite für die Fraktion PVP und dementsprechend war ich ja auch betroffen von dem Ausfall. So. Und da haben sie gesagt, schick doch mal ein Zitat und dann wir gucken mal, was noch so für politische Stimmen dazu kommen und dann drucken wir das ab. Ich habe denen folgendes mitgeteilt. Und zwar, Achtung, die Digitalisierung wurde auf allen politischen Ebenen verschlafen, das ist nichts Neues. Dass uns die Corona-Zeit aber offenbar noch immer nicht wachgerüttelt hat, können wir Piraten nicht nachvollziehen. Der Dresdner IT-Betrieb tut sein Möglichstes, Ausrufezeichen, benötigt aber auch in klammen Haushaltsjahren mehr Mittel für Personal und Ausstattung. Und jetzt der wichtige Nachsatz, wenn wir das Ziel einer digitalen und papierlosen Verwaltung ernsthaft verfolgen wollen, denn das ist ja offiziell unser politischer Kurs, wo wir hinwollen, auch der von Hilbert.
Ja.
Und was aus diesem Zitat geworden ist, ist folgendes. Mehr Mittel und Personal für den IT-Betrieb fordert PVP-Fraktionsmitarbeiter Manuel Wolf. Und ich denke mir so, ja, so kommt es jetzt einfach nur rüber, wie... Wir brauchen mehr.
Ja, aber also die ganze Begründung ist mehr hilft da halt auch nicht, ne?
Egal. Aber wir freuen uns ja trotzdem als Piraten immer, wenn wir irgendwo erwähnt werden.
Ja, richtig. Also es ist sogar doppelt gut. Die PVP ist erwähnt, die Piraten sind erwähnt, für uns so gesehen. Ja. Nett, aber es ist halt kein Inhalt mehr da, nicht?
Aber kommen wir von einer Medienschelte zur nächsten.
Ja, du hast so schöne Hobbys. Ich mag das immer.
Ja, aufgrund meiner Arbeit beschäftige ich mich natürlich sehr viel auch mit der Lokalpresse.
Mhm.
So, also ich selber für die Fraktion kümmere mich um Pressemitteilungen und so. Und ich bin dann aber auch sehr interessiert, was drucken die denn so von anderen Leuten ab.
Mhm.
Ich habe übrigens einen kleinen Kanal auf Mastodon, der heißt Tragikomedien. Können wir euch, glaube ich, gerne verlinken. Also falls ihr mal gucken wollt, ab und zu suche ich mir so ein paar Bonbons aus der Lokalpresse und dann rege ich mich drüber auf.
Ja.
So, also kommen wir jetzt mal zu diesem einen Bonbon der letzten Tage. Und zwar, ich nenne es Finanzexperte Peter Krüger, Klammer auf CDU und sein Luftschloss. Am 8. Januar gab es ein Interview in der Sächsischen Zeitung mit Peter Krüger. Das ist, wie gesagt, ein CDU-Stadtrat und deren selbsternannter Finanzexperte. Und er wurde wieder einmal, muss ich dazu sagen, also auch, ich glaube, im Dezember gab es das letzte Interview, zur Haushaltssituation befragt. Schwerpunkt hier Infrastruktur. Wir reden seit September in Dresden gerne über Straßen und Brücken.
Ja.
So. Und da wurde jetzt natürlich gefragt, Herr Krüger, die Kassen sind klamm, wir müssen an der Infrastruktur was machen, wie ist das machbar? So. Und jetzt lese ich euch mal das vor, was Peter Krüger der Sächsischen Zeitung gesagt hat. Ich habe gedacht, ich falle vom Stamm. Achtung. Ich bin dafür, Infrastrukturprojekte wie Brücken in einer Infrastrukturgesellschaft zu bündeln. Deshalb sollen in dieser Gesellschaft Fördermittel und städtische Mittel zweckgebunden eingesetzt werden. Die Gesellschaft muss zudem Kredite aufnehmen, für die die Stadt bürgt.
Nun.
Und die ein oder anderen von euch, die werden jetzt vielleicht schon aufhorchen, so huch, Kredite.
Mhm. Und die Stadt muss bürgen.
Die und Stadt
wir lagern
muss
Dinge aus.
Genau.
Aber erzähl mal weiter.
Also wir nehmen quasi essentielle Infrastrukturaufgaben und packen sie in eine Gesellschaft.
Ja.
Das ist noch nie schiefgegangen in der Geschichte der Bundesrepublik.
Nee, ach, Privatisierung ist doch immer eine
kleiner,
gute
kleiner
Idee.
Zwinker Richtung Deutsche Bahn. So.
Genau, zum Beispiel.
Aber nach dieser Aussage, und da bin ich jetzt, da bin ich sehr glücklich, dass die Sächsische Zeitung wirklich dann nachgefragt hat, Zitat, aber wären das nicht auch Schulden, nur versteckt, Fragezeichen?
Ja.
Und jetzt gebe ich euch das, was Krüger daraufhin gesagt hat. Die Schuldenfreiheit des Kernhaushaltes steht für mich nicht zur Diskussion. Wir können unseren nachfolgenden Generationen keine Schulden in diesem Bereich hinterlassen. Jada, jada, jada. Also dieses typische, denk doch mal an die Kinder.
Naja.
Diese Aussage beantwortet aber die Frage nicht. So.
Nö, also es ist so, was steht ungefähr in unserem Wahlprogramm? Ach, das sollte ich jetzt erzählen.
Ja, und ich möchte jetzt einfach mal kurz ausführen, warum das Murks ist, was die CDU da von sich gibt. Also übrigens, die CDU ist jetzt ist im Stadtrat einfach ein übelstes Ding. Da hängen übelst viele Stimmen dran. Ne?
Ja.
Und die CDU will natürlich auch haushaltsführend sein. Ne? Die will natürlich die Fraktion sein, die die anderen jetzt mit einem tollen Haushaltsentwurf überzeugt. Und alles wird super und Einhörner tanzen über den Regenbogen. So, diese CDU...
Naja, das wollen sie nicht, glaube ich.
Diese CDU will jetzt so eine Infrastrukturgesellschaft. Und ja, so eine Gesellschaft kann funktionieren. Wir haben so etwas schon, das ist in Dresden die TWD, Technische Werke Dresden. Dort ist unter anderem die Sachsenenergie drin und unter anderem auch die Dresdner Bäder. So, das heißt, in dem Moment funktioniert das, die hängen zusammen. Also irgendwie funktioniert das, Bäder müssen wir jetzt auch dicht machen, aber egal. Und theoretisch gibt es da drin Gesellschaften, die machen Plus. Wie die Sachsenenergie. Und dann gibt es eben Gesellschaften der Daseinsvorsorge, beispielsweise auch die DVB. Der öffentliche Personennahverkehr ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er Gewinne einbringt.
Nee,
aber
Verkehr an sich nicht.
Dadurch, dass die in diesem Gebilde hängen, unterstützen die sich gegenseitig. Wenn die Sachsenenergie Gewinne macht, können die zum Teil abgeschöpft werden und in die DVB gesteckt werden. Beispielsweise.
Mhm.
So, das heißt, so ein Konstrukt kann funktionieren. Und jetzt überlegen wir uns aber mal, was Peter Krüger dort reinstecken will. Diese Gesellschaft finanziert sich dann über Mittel der Stadt, soll diverse Fördertöpfe abgreifen, ne? Also wenn irgendwo Straßen saniert, restauriert werden soll, gibt's Förderung, klar. Aber hauptsächlich Kredite, weil wir haben ja, also wir haben kein Geld im Haushalt übrig, deswegen ist ja diese Bu-Lösung mit dieser Infrastruktur jetzt gerade im Gespräch, ne? Das heißt, von der Stadt kann nicht so viel kommen. Fördertöpfe allein ist nur ein Zubrot. Das heißt, es muss hauptsächlich über Kredite laufen. Und jetzt fragen wir uns mal, wo sind denn die Einnahmen? Also wie mache ich denn mit...
Brückenmaut,
ja.
Brückenmaut,
also alles,
für Autos.
Ne? Alles, also Straßenmaut, Brückenmaut, ich weiß nicht, wo Einnahmen herkommen sollen. Wie schaffe ich mit Straßen- und Brückenbau Einnahmen? Die gibt es meines... Also wirklich, entweder ich sehe das große Ganze nicht oder es gibt sie einfach nicht.
Parkgebühren dran koppeln und doch richtig hoch machen. Na, es geht... Also ganz ehrlich, wo soll es herkommen bei Straße und Brücke?
Und das heißt aber nach Ablauf der Kreditlaufzeit, ne, wenn wir jetzt wirklich Darlehen, aber wenn diese Gesellschaft jetzt Darlehen aufnimmt, dann kann die vermutlich die ersten Jahre die Zinsen bedienen, wegen der städtischen Mittel, die sie kriegt irgendwie, so. Aber was passiert denn, wenn die Kreditlaufzeiten dann rum sind? Dann fällt dieser ganze Bums auf die Stadt zurück.
Ja.
Glücklicherweise wird das wahrscheinlich erst nach dem Ende von Peter Krügers kommunalpolitischer Karriere sein. Ich meine, er ist auch schon Jahrgang 1960. Ich will jetzt auch kein Altersshaming betreiben, aber das ist nicht zu Ende gedacht.
Nee, also wenn ich sowas anleiern würde, würde ich danach mich auch zurückziehen. Also.
So. Und dazu kommt jetzt noch ein weiteres Punkt. So eine eigene Gesellschaft hat ja auch eine eigene Struktur.
Ja.
Das heißt, eigentlich findet hier dann ein Personalaufbau statt. Also irgendjemand muss ja dann in dieser Gesellschaft arbeiten, ne?
Ja.
Obwohl die CDU in der städtischen Verwaltung ja dringend einen Personalabbau fordert.
Richtig. Na, vor allen Dingen, was so Kinder, Soziales angeht, so,
ja.
Das sehe ich das, einige Stellen,
die weg und sollen. Und es funktioniert ja auch nicht, dass man jetzt sagt, man nimmt einfach alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Straßen- und Tiefbauamt und die sollen alle dort drüber gehen. Das ist ja auch Quatsch. Also es muss ja auch jemand weiter in der Amtsstube tätig sein für andere Dinge, die in diesem Bereich landen.
Naja, das sagt dir jetzt halt deine Logik, weil Logik, weißt du?
So. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf die Frage der SZ, aber wären das nicht versteckte Schulden? Hier die Antwort, die die CDU nicht gegeben hat. Ja, das sind versteckte Schulden. Ja, das ist ein Strohmann. Und ja, das ist eine Zeitbombe. Und die Suggestion, man könne so vermeiden, kommenden Generationen Schulden zu hinterlassen, ist eine glatte Lüge. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist eine glatte Lüge. Und es ist schade, dass nach dieser ersten kritischen Nachfrage die Zeitung das A genauso stehen lässt und B, es gibt ja in Zeitungen immer so einen Fließtext und dann ist ja meistens so ein Zitat ein bisschen größer hervorgehoben, ne?
Ja, ja.
Natürlich diese Ausflucht.
Das ist natürlich.
Kernhaushalt und kommende Generation, das ist der Punkt, den die fett abgedruckt haben in dem Artikel. Damit man auch wirklich auf den ersten Blick sieht, oh, die CDU will unseren kommenden Generationen keine Schulden hinterlassen. Das finde ich richtig und wichtig.
Ja, aber sie will, dass sie ganz viele neue aufnehmen müssen, weil wir alle Infrastruktur bis dahin kaputt gemacht haben.
Ja, also ich verstehe es nicht. Also jetzt, ihr könnt gerne, wenn ihr das jetzt hört, wir verlinken euch auch diesen sächsischen Artikel. Ich weiß nicht, ob man den ohne Paywall lesen kann, vermutlich nicht, aber ihr habt jetzt auch ein bisschen was dazu gehört. Sehe ich das große Ganze nicht? Oder ist das wirklich einfach ein Luftschloss? Für mich klingt es so. Also gerne, wenn ihr das jetzt hört und euch darüber Gedanken macht, schreibt gerne mal unten drunter, was ihr davon haltet. Also gebt uns gerne mal einen Kommentar ab. Das interessiert mich wirklich, ob ich der Einzige bin, dem das irgendwie spanisch vorkommt.
Verschwörungstheorie dazu. Diese Gesellschaft müsste dann irgendwie Anträge stellen an den Stadtrat, die behandelt werden, auf Maut und ähnliches. Und dann war es nicht die CDU. Ich weiß es nicht, Verschwörungstheorie. Nein, also es ergibt halt keinen Sinn. Also wenn es ein großes Ganzes gibt, dann in irgendwelchen Hinterzimmerchen.
Ja, also ein Argument ist angeblich auch, man vermeidet damit Bürokratie, weil das Ganze wird ja dann nicht ewig in der Verwaltung bearbeitet, sondern in der Gesellschaft.
Genau, wenn du neue Infrastruktur, die verwaltet werden muss und wo mehr Leute gebunden sind, installierst, hast du weniger Bürokratie. Ja. Ganz genau. Insgesamt ist es weniger Bürokratie, wenn wir mehr Struktur aufbauen.
Und die zweite Struktur.
Das ist so eine Unlogik.
Und die zweite Struktur muss ich ja dann zwangsläufig trotzdem mit der ersten Struktur weiter unterhalten, ob und wie das. Egal.
Es klingt nur nach einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Also das ist der Masterplan der CDU Dresden. Haushalt ist weiterhin ein Thema. Haushalt ist weiterhin ein Thema. Das war jetzt nur ein kleines Dingsi aus der Presse. Falls ihr euch in den Haushaltsverhandlungen und vor allem auch in dem Demonstrationsgeschehen einbringen wollt, können wir euch das Dresdner Bündnis gegen Kürzungen empfehlen.
Oh.
Die nächste Demo findet am 16. Januar statt, um 16 Uhr vor der Goldenen Pforte des Rathauses. Das Konzept ist ziemlich cool, allerdings auch eigentlich recht traurig inhaltlich. Thema der Demo wird sein Friedhof der Kürzungen. Das heißt, dort werden sie mal alle Organisationen und Initiativen beleuchten, die jetzt zum 1. Januar ihre Tore schließen mussten.
Und es ist ja nicht nur Tore schließen. Also es müssen ganz viele die Tore schließen, aber es ist ja auch so Sachen, dass ganz viel nicht mehr gefördert wird. Die Stadtbezirksbeiräte kriegen weniger Geld für Stadtteilprojekte. Die Stadtteiltreffs können nicht mehr Geld für irgendwelche Schulungen oder sowas ausgeben, weil dieser Topf auch weg ist. Mhm. Also es ist halt nicht mal nur die Sachen, die jetzt zu sind und es schließt gerade wirklich viel, sondern die es noch gibt, haben auch alle weniger Geld. Alles, was Kultur oder sozial oder irgendwie Schönes auf der Welt oder halt in Dresden hat jetzt weniger Geld als vorher.
Ja. Also schaut gerne bei diesem Bündnis gegen Kürzungen vorbei. Ja. Wir verlinken euch gerne die Homepage. Sie sind, muss ich ehrlich sagen, aktiver auf Instagram. Das heißt, die Homepage ist nicht mehr ganz aktuell. Ich meine, gut, jetzt war auch auf Weihnachten und Jahreswechsel.
Ja, na, aber vielleicht kommt jetzt vor der Demo noch mal was.
Im Social-Media-Bereich ist alles aktuell. Dort seht ihr immer, wann die nächste Demo ist, was man tun kann. Ne? Die erste Petition, die jetzt über dieses Bündnis eingereicht wurde, ist gerade in den Gremien des Stadtrats. Die wird gerade besprochen. Also es tut sich was. Es sind nicht nur die Demonstrationen, es sind wirklich auch mit der Petition Mittel, die aktiv in den Stadtrat einfließen.
Ja.
Ja, das ist...
Im Zweifel nervt auch nochmal die Leute, wo ihr denkt, dass die für Kürzungen sind. Also
ja.
Man kann denen ja auch mal Besuch abstatten, Briefchen schreiben, anrufen. Was denn?
Ja, ja, ist richtig. Also aus der vergangenen Podcast, den von Anne und Martin, dort haben sie ja die Stadtratssitzung nochmal Revue passieren lassen, dort könnt ihr euch nochmal ganz exakt anhören, wer hat jetzt zum Beispiel diese Projekte, die alle zum 31.12. oder zum Jahreswechsel eingestampft wurden, wer hat sie denn aktiv eingestampft? Oder wer hat eine Rettung verhindert? Könnt ihr euch gern dort nochmal anhören. Wir wollen natürlich nicht mit dem Finger auf andere.
Also sein. Unsere Fantastic Four von PVW müsst ihr nicht unbedingt, die sind schon auf eurer Seite, aber wir neigen ja gerne dazu, mit den Menschen zu reden, die eh schon unserer Meinung sind. Geht doch gern mal so zur CDU oder sowas.
Jo.
Ja.
Wie gesagt, nächste Demo am 16. Januar um 16 Uhr vor dem Rathaus, Thema Friedhof der Kürzungen. Und von einer kommenden Demo kommen wir jetzt zu einer vergangenen Demo. Da warst du ganz höchstpersönlich.
Genau, ich war in Riesa zur Demo gegen den AfD-Parteitag. Also da waren auch ein paar von uns, die ich nicht gesehen habe. Aber so ist das ja immer. Wir waren eher so bei den großen Zügen. Und ganz kurz, bevor irgendwer kurz aufhorcht, ihr von der Partei seid gegen den Parteitag einer anderen Partei? Ja, denn die AfD ist nicht demokratisch, sondern gesichert rechtsextrem in Sachsen und deshalb sind wir da dagegen. Ich stelle mich ja auch nicht vor die CDU, sondern vor die AfD. Nur mal kurz, bevor irgendwer gerade...
Ja?
Ja. Das zur Einleitung. Ich hatte eine Reisegruppe von relativ vielen Menschen über den Zug. Es gab auch Busanreisen. Wir sind kurz nach um 8 los. Die allerersten Leute waren ja tatsächlich über Nacht schon auf, Straßen um Riesa drumherum und haben da blockiert. Wir waren... man fährt ja nicht so weit nach Riesa, kurz nach 11:30 dann endlich mal vor dieser Halle. Da weiß man, wie viele Leute unterwegs waren und wie oft wir zwischendurch auch angehalten wurden. Also die Taz hatte was von 15.000 geschrieben. Das wurde jetzt auch bei ein paar anderen Medien nochmal bestätigt. Leute, die insgesamt da waren. Es war ein riesengroßes Konzert und eine sehr große Demo direkt vor dieser Halle dort, unter anderem mit Musik, mit ganz vielen Dixie-Klos, die organisiert wurden, mit Zelten und Infoständen, unter anderem von Omas gegen Rechts und sowas. Also das war ganz hübsch, das war informativ. Ich habe es natürlich geschafft, bei einem Musik-Act, wo sich ganz viel gefreut haben, die ich nicht gekannt habe, aus der Webszene dazustehen. Und dann sind wir in einer kleineren Gruppe zu einer kleineren Blockade gegangen, dass Busse von der AfD nicht anreisen können. Und da hat dann ZSK gespielt und ich hätte mich gefreut. Aber so ist das. Es muss schön gewesen sein. Ein Teil unserer Bezugsgruppe aus Wittenberg hat gesagt, das Konzert war gut. Wir haben sie dann wieder getroffen. Aber das ist gleich eine schöne Überleitung noch dazu. Ich rede erstmal ein paar über positive Sachen, dann wird's nochmal negativ und dann Gesamtfazit, würde ich sagen. Es waren wirklich aus allen möglichen Himmelsrichtungen Leute da. Ich habe mich gestern auch nochmal mit einer Freundin getroffen, die ich auch halt bei der Demo gesehen habe, die Berichte von Leuten aus Frankreich sogar noch gefunden hat dazu. Also es war tatsächlich internationaler Protest da. Es gab wohl auch einen Bus aus Wien. Und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal mit so vielen Leuten aus so vielen Himmelsrichtungen zu einer Demo verabredet habe. Nicht, dass ich die alle gefunden hätte. Ich habe ja nicht mehr all unsere Leute aus der Piratengang gefunden. Aber es war wirklich große Mobilisierung. Es war ein sehr, sehr breites Bündnis. Du hattest Parteien da, du hattest alle möglichen halt Orgas da. Aber es ist natürlich wie zu erwarten war, auch relativ viel schiefgegangen. Also bereits als wir auf dem Weg waren, haben wir Wasserwerfer gesehen. Es wurde von Panzern geschrieben, aber irgendwie hat die niemand, keine Person, die ich kenne, gesehen. Aber es gab Pferdestaffeln, es gab definitiv Hundestaffeln. Die Hunde wurden auch auf Menschen, die blockiert haben, losgelassen. Es gab mehrere Leute mit Kopfverletzungen von der Polizei. Also Leute, Demonstrierende, die bei Zerschlagung von eben zum Beispiel Sitzblockaden, Kopfverletzungen erlitten haben. Also ja, und wie gesagt, wenn du schon Hunde auf Leute loslässt, ist damit zu rechnen, dass es nicht gut ausgeht. Ja. Auf dem Rückweg haben eine Person getroffen, die tatsächlich 6-mal Pfeffer gefressen hat. Also das musste erstmal schaffen. Ihm ging es noch gut, aber...
Respekt.
Ja, aber der war auch einer von diesen über Nacht angereisten Leute schon vorher. Also das zum Gesamtbild. Du konntest natürlich auch einen halbwegs friedlichen Tag dort verbringen, wenn du einfach nur bei dem großen Platz warst. Sonst war ja auch wichtig, dass Leute direkt da daneben sind. Das hat auch geholfen. Der Parteitag konnte erst nach 12 Uhr beginnen. Und ja, es sind wohl auch nicht wirklich alle Delegierten von diesen geplanten 600 überhaupt reingekommen dann an dem ersten Tag oder zumindest sehr, sehr, sehr spät. Mhm. Das kurz nach 12 war erst dieses Quorum von 2/3, das sie erreichen mussten. Aber es war schon viel Chaos drumherum. Und im Gegensatz, das ist wieder auch eine kleine Kritik. Ich würde die Kritik nicht wie viele so bei der Organisation sehen, weil es ist unglaublich schwer, so eine große Demo zu organisieren. Mhm. Das waren auch viele Leute von außerhalb. Also es gab definitiv auch Menschen aus den Häusern dort zum Beispiel oder Altenheimen, die uns dann gewunken haben und sich gefreut haben, dass wir da waren. Aber es waren ja auch viele von außerhalb, die damit organisiert haben. Ja. Und du kannst da nicht auf alles eingehen. Aber wie die Polizei aus allen möglichen Himmelsrichtungen, es war nicht nur die sächsische da, reagiert hat, war schon übel. Und mit das Größte, was jetzt Wellen geschlagen hat, ist eigentlich, dass ein parlamentarischer Beobachter bei der parlamentarischen Beobachtung tatsächlich von der Polizei bewusstlos geschlagen wurde. Mhm. Was ist passiert? Ich verlinke es euch dann nochmal. Erstmal, oder anders, was ist parlamentarische Beobachtung? Parlamentarische Beobachtung ist im Prinzip das Abgeordnete aus dem Bundestag oder eben aus dem Landtag, hier war es jemand aus dem Landtag, bei Demonstrationen oder anderen politischen Geschehnissen ganz nah ran dürfen. Also die Presse darf ja zum Beispiel an Orte ran zur Polizei oder so, wo wir normalen Menschen nicht unbedingt hinkommen. Und die parlamentarische Beobachtung hat da nochmal sozusagen ein extra Bonus-Level und darf noch näher ran. Die dürfen sogar, wenn so eine Maßnahme und eine ID ist, also wenn Daten von Menschen, die sich irgendwas zu Schulden kommen haben oder auch nicht, die dürfen da immer dabei sein eigentlich. So, und dieser Abgeordnete aus Leipzig, das ist tatsächlich auch einer, der gerade erst gewählt wurde, das ist ein bisschen traurig, der Herr Nguyen, der hatte sogar eine Weste an. Also ich kenne es auch von Demos, dass manche so ihren Ausweis, dass sie Abgeordnete sind, einfach so an der Mütze dran haben oder so Stürmern. Aber die hatten Weste an. Und es gibt Videos im Internet, ich verlinke die euch mal nicht, weil die sind wirklich ein bisschen übel. Wie man sieht, dass er einfach, weil er halt näher an ran wollte und seinen Job ausüben, der sehr, sehr wichtig ist. Weil die Polizei, also wir haben halt eine Kontrolle zwischen den Organen und das ist gut so. Ja, und da hat er halt aufs Maul gekriegt. Und die Linke möchte Strafverfahren einleiten dazu. Es gibt jetzt auch Statements, dass die Polizei ganz, ganz traurig ist, dass es ihn erwischt hat, wo ich mir denke, ja, und die anderen? abgesehen davon, besser markiert konntest du nicht sein als mit einer Warnweste.
Ja, also wir sind ganz traurig, dass sie uns erwischt haben.
Ja, also es ist alles ein bisschen gruselig. Ich würde euch einfach nochmal vielleicht die Pressemitteilung der Linken dazu und einen Artikel von der Leipziger Volkszeitung, also ist ja Leipziger, da verlinken. Aber das war echt ein bisschen so die... Ach Gott, das war alles ein bisschen furchtbar. Ja, er war nicht der Einzige, aber das ist... so für unsere Demokratie nicht gut, wenn sowas passiert. Ja. Sagen wir es mal so, es passiert leider auch nicht das erste Mal in Sachsen. Ja.
Ich habe auch einige dieser Videos gesehen tatsächlich. Ich bin nicht der, der immer gleich mitruft, Polizeigewalt und Schande und ne, ja. Ne? So, weil manchmal eskalieren Dinge. Oh. Bums. So. Aber das, was dort wirklich auch zu sehen ist, zeigt ein völlig deeskalatives Draufzugehen auf die Polizei und rums. Und dann hat's geknallt, ne? Also da war kein Grund oder da war überhaupt nicht ersichtlich, dass er jetzt auf sie zugeht, um aggressiv zu werden.
Nee.
Er war gekennzeichnet, er ist friedlich hin.
Ja.
Und ja.
Ich meine, ich habe ihn jetzt beim Wahlkampf letztes Jahr gesehen. Er ist jetzt auch nicht so einer so riesengroß, wo du gleich so denkst, also,
nee, ja.
Weißt du, der sieht schon irgendwie so friedlich aus, dieser kleine, schmale Mensch.
Ja.
Also, ach ja. Genau, so, das zum Negativen, dann so ein kleiner Negativer, also was heißt kleiner, aber so noch was ich auch schwierig finde, aber es ist in der Natur der Sache, es ist ein breites Bündnis, da sind auch Leute mitgelaufen, wäre das eine kleinere Demo, wäre ich weggegangen. Also was gerade die MLPD für russlandfreundlichen Scheiß erzählt hat zum Beispiel, oder halt noch autoritärere linke Gruppen und was da so teilweise gerufen wurde, auch schwierig. Ich will es jetzt nicht ausufern, die Kritik, aber das war auch sehr unangenehm, aber es passiert bei so großen Bündnissen und besser, die sind bei einer Demo gegen die AfD dabei, als dass sie anderen Quatsch machen. Ja, also mein Fazit, ich hatte es gestern schon mal Flo gesagt, so, naja, ich gebe 60%. Also es ist schon gut, dass es da war. Ich fand, es hat sich besser angefühlt als so die Brandmauer-Demos zum Beispiel. Mhm. Es war, hat sich nützlicher angefühlt, aber ja.
3-.
Ja, okay. 3- würde ich schon sagen. Es war schon noch deutlich bestanden, das Ganze. Und die Orga hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Und ja, vielleicht so, wenn ihr jetzt so denkt, oh Gott, Polizeigewalt bei einer Demo, kann ich überhaupt noch auf Demos gehen? Das klingt ja alles ganz schlimm. Überlegt euch immer, was ihr machen wollt. Jetzt habe ich erzählt, dass ich bei einer Blockade dabei war und wir Busse aufgehalten haben. Das muss man nicht mitmachen. Man muss auch nicht auf eine Demo gehen. Hauptsache, wir sind uns alle einig, dass so, ja, es sind nun mal Faschisten, es hilft nichts, wie die AfD halt nichts in unserer Demokratie zu suchen haben und dass wir alle uns irgendwie engagieren. Und wenn ihr auf den Hund eurer Freundin aufpasst, weil die auf eine Demo gehen wollt, weil wenn ihr euch denkt, na, ich schreibe jetzt aber einen brennenden Blogbeitrag, ich gehe zu meinen NachbarInnen und erzähle denen, warum sie nicht AfD wählen sollten oder nehmen die, die nicht wählen, mit dann, wenn wieder Wahl ist. Ist alles wichtig. Also wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, klingt das alles furchtbar. Es ist erstmal nicht jede Demo so. Und dann, es gibt auch andere Sachen, wie ihr euch engagieren könnt. Also da mal nicht so viel Stress machen, weil ich habe das Gefühl, es konzentrieren sich immer alle so auf die Demos, aber es sind ganz viele Sachen wichtig. Ja. Ich meine, ihr informiert euch gerade anscheinend politisch. Das ist auch wichtig. Ja. Ihr macht schon mal was richtig, auf alle Fälle.
Ich will nicht sagen, der einfachste. Aber doch ein einfacher Weg dieser Teilhabe ist die Information. Ich persönlich bin kein Demogänger.
Okay.
Das ist nicht meins. Aber ich habe mir dafür mal in diesen Parteitag reingeschaut. Also ich habe mir mal ein paar Reden gegeben tatsächlich von Leuten,
Respekt.
Die dort von Leuten, die dort aufgetreten sind. Ich möchte einfach mal zu einer bestimmten Aussage ein bisschen was sagen. Und zwar war das eine Aussage von der jetzt Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Und die ging auch durch die Medien. Und zwar war das folgende Zitat. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir am Ruder sind, reißen wir alle Windkraftwerke nieder. Wow. Zitat Ende. So. Das ging durch alle Medien.
Hm.
Im Nachhinein erklärte sie jetzt, sie meinte damit wohl lediglich einen Windpark in Hessen, welcher gerade in Planung ist und für den ein Wald gerodet werden soll.
Aha.
Und dass sie das doch also tatsächlich, ja, die Darstellung in den Medien kann man ohne den vorangegangenen Teil der Rede als aus dem Kontext gegriffen interpretieren. Denn sie hat tatsächlich vorher über dieses eine Projekt gesprochen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Der Aufbau und der Stil dieser Rede und insbesondere dieses Abschnitts, die wirkten auf mich durchaus so, dass sich Frau Weidel hier vom Konkreten zum Abstrakten vorgearbeitet hat. Und das ist ja typischer AfD-Stil.
Ja.
Ich finde ein Beispiel und ich generalisiere. Ne? Ich finde einen Geflüchteten, der faul ist und sich nicht integrieren will, und dann sind die alle so. Ne? Das ist diese AfD-Strategie. Das ist AfD-Sprech. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur die Windkraftanlagen in Hessen gemeint waren. Weil so wie sie diese Rede aufgebaut hat, also ist für mich, war das schon ziemlich klar, wir wollen hier ans Ganze. Uns ja, geht es nicht um den Einfall. Und die ist ja
rhetorisch geübt.
Das auch.
Sie ist nur ein schlechter Mensch, aber die kann das trotzdem. Das ist ja das, wo ganz viele dann immer so die AfD auch unterschätzen. Die wissen ja, was sie tun. Ja. Die sind grundauf böse, aber die wissen, was sie tun.
Und man muss ja auch dazu sagen, die AfD hat ja grundsätzlich kein Problem mit dem Roden von Wäldern. Ne?
Ja.
Also diese Aussage, es geht uns um den Wald, der steht über allem, das ist ja ein Feigblatt. Also wir erinnern uns an die Rodung des Hambacher Forsts für ein Kohlerevier.
Ja.
Das hat die AfD befürwortet. Ebenso jetzt auch gerade mehr oder weniger noch aktuell in Sachsen. Ich habe das letzte Mal 2024 im Sommer was davon mitbekommen. In Ottendorf-Okrilla soll eine Kiesgrube erweitert werden. Und dafür soll in der Gemeinde Würschnitz oder bei der Gemeinde Würschnitz ebenfalls Wälder gerodet werden.
Na, und da ist auch noch Moor in der Nähe und dann wird das alles noch mal komplexer. Also allein was Moor auch für einen CO2-Speicher ist, das ist also nicht nur umwelttechnisch scheiße, sondern auch klimatechnisch.
Genau, und in der Vergangenheit und heute noch mehrere AfD-Politiker, Politikerinnen durch die Bank weg haben die Proteste, die Demonstrationen und teilweise auch die Blockaden in diesen beiden Beispielen, ne, es gibt bestimmt noch sehr viel mehrere kleinere, von denen wir es nicht mitbekommen haben, das waren für die immer linksideologisch gerichteter Klimaterrorismus.
Ja, ja, und außerdem
also
die Grünen noch dazu und
Also das war immer in diesem Sprech. Deswegen, ich will nicht sagen, die Maske ist gefallen, weil man wusste schon, dass die AfD, also die reden ja auch vom Klimawandel-Märchen und also die sind grundsätzlich Gegner von erneuerbaren Energien. Ich habe jetzt einfach mal einen ganz kleinen Exkurs zur Windenergie vorbereitet.
Ich verstehe so viele Zahlen, ich mag sowas.
Ja. Und zwar Windenergie, ne? Was? Diese doofe Windenergie, folgendes. Achtung, liebe Leute, jetzt haltet euch fest. In Deutschland standen zum 31.12.23, aktueller habe ich es leider nicht, über 30.000 Windkraftanlagen. Über 30.000. Und die erbrachten zu diesem Zeitpunkt eine installierte Gesamtleistung von 69.475 Megawatt. So, da kann jetzt keine Sau was mit anfangen. Das sind umgerechnet mehr als 15 Kohlekraftwerke.
Danke.
Das heißt, diese Windkrafträder oder diese Windkraftanlagen, die wir hier in Deutschland haben oder hatten zum Jahreswechsel 23, die produzieren mehr Strom als 15 Kohlekraftwerke und sparen gleichzeitig damit 108 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, wir haben hier wirklich einen hohen Anteil. Tatsächlich der Anteil am deutschen Strommix, nur Windenergie, sind 32%. Das heißt, ein Drittel unserer Energieversorgung kommt aus Wind. Und da ist Solar und Wasserkraft noch gar nicht mit drin.
Aber Wind ist von den Erneuerbaren schon noch das Größte, oder?
Ja.
Ja. Und? Hätte ja sein können, dass mittlerweile die privaten PV-Anlagen so rocken, aber ja.
Nee, ich glaube noch nicht.
Ja, nee, ich glaube nicht auch nicht.
Aber wie gesagt, das sind noch die Daten von 23. Und auch eine wichtige Zahl, finde ich, ist die folgende Zahl, 124.200. Das ist die Zahl der Arbeitsplätze, die im Zusammenhang mit Windenergie entstanden sind oder die vorhanden sind. 124.000 Menschen in Deutschland arbeiten und hätten ohne diese Windenergie diesen Job nicht mehr.
Ich habe mal ein Video gesehen, wie Leute sowas warten. Das ist so abgefahren, also mit dieser Kletterausrüstung und so. Also Respekt könnte ich nicht.
Und das ist das übrigens, was die AfD niederreißen will. Ne? Also um nochmal drauf zurückzukommen.
Ja.
Das ist das,
aber
wo die AfD sagt, das ist schlecht, das ist böse, das ist Ideologie und das wollen wir weghaben. So.
Ja.
Und jetzt die Preisfrage, die meisten Leute sich gar nicht bewusst sind. Pass auf, ich stelle dir jetzt die Preisfrage. Wem gehören die Windkraftanlagen in Deutschland? Wem gehören die meisten Windkraftanlagen? Ist es der Bund? Sind es die Länder oder sind es die Kommunen?
Ich hätte jetzt gedacht Kommunen. Wie falsch
bin Alles ich? Alles drei ist falsch.
Ah, privat?
Weniger als 0, noch was Prozent der Windkraftanlagen in Deutschland gehören öffentlicher Hand.
Alter.
Der größte Teil, damals noch 2023, waren tatsächlich Eigentümergemeinschaften.
Ja.
Das heißt, eine Nachbarschaft oder eine Dorfgemeinschaft hat zusammengelegt, hat dann dann wurden dort Windräder installiert und die profitieren von dem Strom.
Oh Gott, ich will mein eigenes Windrad. So. Also anteilig, aber ne? Oh mein Gott.
Und mittlerweile ist Windkraft auch ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor. Also zum Beispiel die Offshore-Anlagen, die großen, die sind zu einem sehr großen Teil in der Hand von Banken und Versicherungen. Das heißt, die bauen die dort auf. Und darauf werden Fonds ausgelegt, die dann wiederum am Finanzmarkt gehandelt werden können.
Scheiße, das wusste ich eigentlich. Weil die tatsächlich so als Ökofonds relativ viel Werbung so in meiner Bubble wieder machen. Ja. Die wollen.
Genau. Ja. Und dann natürlich ist viel in der Hand der Energielieferanten, die selber diese Parks auch stellen. Und eben Firmen, die zum Beispiel die Energielieferanten darin beraten, solche Dinge aufzustellen, die haben selber auch eigene Bestände. Das heißt, wirtschaftlich gestreut sind diese Windkraftanlagen in vielerlei Händen. Ja. Aber der größte Anteil, ich glaube über 30%, sind tatsächlich private Eigentümergemeinschaften. Und das ist, also auch, wie ist das denn machbar? Wenn ich bin jetzt AfD-Kanzlerin Alice Weidel, ne?
Oh Gott, ja.
Was mache ich jetzt mit den, jetzt mal wirklich, ne? Jetzt reiße ich die, aber die gehören ja nicht der öffentlichen Hand. Die gehören nicht dem Bund. Die gehören nicht den Ländern. So, und jetzt kommt's. So. Die AfD ist eine Enteignungspartei. Bäm.
Naja, also nachdem Hitler jetzt Sozialist war.
Genau. Sie werden erst verstaatlicht und dann werden sie eingestampft.
Ja.
Oi, oi, oi.
Also,
jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Das tut mir leid.
Ja, aber ganz kurze Anmerkung dazu, weil du ja erzählt hast, was alles auch so in der Presse von so dem diversen Dünnschiss, den die AfD da auch verzapft hat, gelandet ist. Es ist ganz, ganz kritisch immer noch, dass die öffentlich-rechtlichen Sachen machen wollen, wie KanzlerInnen-Duelle mit Alice Weidel und Habeck, und ich lobe die Grünen ungern, aber gut, dass Robert Habeck nicht mit ihr in einer Sendung sein will. Nur mal so als Nebending, es ist wirklich schade, dass die Öffentlich-Rechtlichen sie nicht behandeln, als wären es halt, ja, Rechtsextreme. Nur mal so als Kritik, also wir reden jetzt auch über sie, aber wir reden ja nicht mit denen. Und das einfach mal so. Kurze Randbemerkung.
Ich weiß da gar nicht, wie der, also für die ist das, glaube ich, auch ein Ritt auf der Rasierklinge, weil es ist eine Partei, die ist in allen 16 Länderparlamenten vertreten, ist im Bundestag vertreten, ist auch von den Umfragewerten, also, ne?
Ja.
Ich glaube, rein vom Neutralitätsgebot, sie müssen sie aufhören. Ich denke, es gibt immer noch jemanden, der, also, am Ende.
Neutralitätsgebot ist, dass du über alle berichtest, aber nicht, dass du mit allen redest. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also wir müssen halt nicht. Ja. Und dann verstehe ich auch nicht, warum halt einfach nur für viele Klicks Grüne gegen AfD sollte. Und nicht, wenn du es schon machst, halt CDU gegen AfD, weil es halt die großen Parteien sind.
Ja.
Ach, das ist halt schwierig. Ich wollte es bloß mal kurz hier anmerken, weil mir das echt Sorge macht.
Naja, Merz und Weidel wären sich vermutlich zu ähnlich gewesen.
Ja.
Du brauchst ja ein Interview, wo die auch unterschiedliche Positionen vertreten.
Ja, das ist selbst in der Rhetorik, ja.
Kommen wir zu schöneren Dingen.
Stimmt. Das waren jetzt die Dinge, die passiert sind. Ein kleiner Ausblick. Ich hole mal aus. Es sind ja gerade von uns auch ganz viele noch damit beschäftigt. Wahlkampf und sowas, reden wir ganz am Ende nochmal drüber. Aber es kommen ja auch wieder die schönen Zeiten danach, wenn nicht alle arbeiten müssen, im neuen Jahr schon angekommen sind. Und das ist tatsächlich eine relativ frische Idee. Wir wollen, weil es immer noch, also weil wir es jetzt auch gemerkt haben von den Leuten, die bei uns dazugekommen sind und wer zum Beispiel jetzt im Stadtrat sitzt und wer nicht, wollen wir so Finter-in-Politics-Abende machen. Also eigentlich alle außer, Kerle, die schon als Kerle geboren sind. Weil wir haben auch in der Kommunalpolitik ein super Missverhältnis. Bei der angeblichen Techie-Partei sind sowieso mehr Jungs. Es ist, wie es ist. Und ja, das ist ein Konzept, das hat sich schon bei anderen, ich sag jetzt mal so männlich dominierten Branchen ganz gut etabliert. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende mit einer Kollegin von Die Partei, die ich da mitgenommen hatte, im C3D2. Also das ist hier der örtliche Chaos Computer Club. Da sind also auch ganz viele Jungs eher beim Flinterbrunch. Und da waren halt nur mal die Mädels, weil es ist halt doch so, dass es muss gar nicht an den Jungs liegen, die da sind. Aber ganz viele kriegen dann immer so auch schon so anerzogen, naja, du machst da was mit Technik, du machst da was mit Politik. Es ist doch eher so Männersache. Und wenn du in einen Raum kommst, wo alle halt erstmal gelesen werden als Männer und schon ein bisschen laut sind und schon so dabei, dann kann das einfach Leute abschrecken, weil sie denken, oh Gott, hier habe ich nichts zu suchen. Das können dann in dem Raum die liebsten Menschen überhaupt sein, aber es ist halt ein systemisches Problem. Und ich hatte jetzt das angesprochen bei unserem Kreisverband, ob wir das nicht einfach auch mal machen wollen. Ich hatte schon mal eher mit Anne drüber geredet und dann waren wieder ganz viele anstrengende Sachen, wie das Anne Stadträtin geworden ist. Ja. Und das wollen wir mal so, wenn das Wetter wieder schöner ist, angehen. Und ich freue mich drauf. Also ich fand es auch sehr schön, dass die lautesten ey, gute Idee-Rufe bei uns die Jungs waren. Das war jetzt im C3D2 durchwachsener. Ja, naja, es gibt auch Menschen, die einfach Angst haben, dass ihnen dann was weggenommen wird, wenn sie halt mal nicht dabei sein können. Das ist alles kompliziert. Mhm. Aber bei uns haben so Lust und du bist doch bestimmt auch froh, wenn mal ein paar neue Gesichter kommen. Ja, war ja auch deine Idee, dass ich es mal erzähle.
Ja. Magst du für alle da draußen nochmal kurz die Abkürzung klarstellen?
Abkürzung. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt habe ich Finter gesagt, manche kennen es auch mit Flinter. Das F ist für Frauen, das I ist für Menschen, die inter sind, also die kein biologisch eindeutiges Geschlecht haben. Das N ist für Menschen, die nicht binär sind. Das sind dann die Leute, die kein eindeutig zuordnenbares Gender haben. Das ist jetzt mit der deutschen Sprache immer schwierig, also deren Geschlechtsidentität eben nicht Männlein oder Weiblein ist, sondern vielleicht beides wechselnd, wie auch immer. T steht für Transperson und A für Leute, die halt kein Geschlecht haben, die sich da gar nicht so reinordnen. Und wenn das L dabei ist, das ist historisch bedingt, das stand mal für Lesben. Einige benutzen es immer noch, weil das halt einfach eine Gruppe war, die sich immer sehr viel für Frauenrechte eingesetzt hat. Aber da das nicht so eigentlich in die Geschlechtsidentität reinpasst, sagen das jetzt viele nicht dazu.
Ja.
Ja.
Und da ja das L sich im Zweifelsfall auch in allen anderen Buchstaben wiederfindet.
Genau. Ja, und das ist halt auch das Wichtige. Es ist ja nicht nur, dass wir wenig Frauen drin haben. Zum Beispiel Transpersonen, irgendwas ist ja noch schwieriger. Oder was oft halt so nicht gesehen wird, ja, zum Beispiel Transmänner, die haben dann so quasi auch mal so verschiedenste Diskriminierung durch. Oder das ist halt, ja, immer ein bisschen schwierig. Und mehr Perspektiven immer gut. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn verschieden alte Leute kommen zum Beispiel, weil mehr Perspektiven. Ja. Und was auch noch Schönes ansteht, ich habe viele Ideen für, wenn alle irgendwann wieder Energie haben nach dem Wahlkampf. Da hast du ja letztes Jahr auch ganz viel geholfen. Im März stehen wieder die Gratis-Rollenspieltage an. Und ich werde uns jetzt als Piraten Dresden zum dritten Mal in Folge da anmelden. Und es wird wieder den Stadtrat der Tiere geben.
Ab dem dritten Mal ist es Tradition.
Das stimmt. Ja, also kurz, was ist so ein Rollenspiel? Stellt euch vor, eine Mischung aus Impro-Theater und Brettspiel. Ihr kriegt dann, wenn ihr vorbeikommen wollt, einen Charakterbogen und seid dann zum Beispiel aus der Otterpartei und wollt da in den Wahlkampf gehen, um in den Stadtrat der Tiere zu kommen. Und dann gibt's da so ein paar Hürden und das ist sehr angelehnt an den Dresdner Stadtrat und soll ein bisschen erklären auf spielerische Art und Weise, wie das alles funktioniert, weil geben wir es zu, Kommunalpolitik ist kompliziert, aber das ist so eine Variante, wie man es mal ein bisschen auflockern kann. Und letztes Jahr haben wir das auch im März gemacht. Du hast die ganzen schönen Logos der verschiedenen Parteien designt. Ja. Und da haben wir zwei Abende gehabt, einmal für Erwachsene und einmal für Kinder, wo es ein bisschen vereinfacht war, weil es halt auch Mathe drin in dieser Politik, wenn man im Wahlkampf ist, wer kriegt wie viele Sitze und das. Naja, jetzt hat man dann nochmal für jüngere Menschen, bei den Erwachsenen waren alle Parteien dann besetzt quasi. Da war die Anmeldung dicht, da waren relativ viele Leute da, 6 Leute da und bei den Kindern 3. Ja, haben sich alle ganz gut geschlagen. Es waren auch sehr kreative Ideen dabei. Ich lieb ja immer noch, dass die Wombats den Bibern ihre Kackewürfel anbieten wollten für mehr Dämme. Ich habe mal nicht erwähnt, dass ich keine Kacke ins Wasser packen würde, aber war schön. Nee, also das machen wir nochmal, weil es kam einfach so gut an. Ja, ich freue mich und ich denke mal, es werden uns sowieso noch schöne Dinge wieder einfallen. Ja.
Ihr könnt euch das schon mal vormerken, dieses Rollenspiel wird irgendwann im Zeitraum 15. bis 22. März.
Ja, wenn ich das weiß, dann melde ich uns dann auch mal an, weil, ja.
Ja, und ungefähr in dem Zeitraum wird das sein. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden. Je mehr Leute sich melden, umso mehr Runden machen wir dann.
Ja, und wenn es dann im Zweifel nicht mehr am Rahmen der Gratis-Rollenspieltage sein wird. Aber es ist immer ganz schön. Und wenn ihr euch denkt, ja, ich höre euch jetzt, ich wohne aber nicht in Dresden und so Rollenspieltage klingt ja spannend. Das gibt's auch in anderen Städten.
Ja.
So.
Ja, dann, vor dem März ist Februar.
Ja.
Das war die Überleitung jetzt. Mhm. Am 23. Februar, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, am 23. Februar, ich behaupte, das jetzt doch. Einfach ist Bundestagswahl.
Jetzt hast du mich nervös gemacht, ich gucke nochmal in den Kalender.
Alles gut, alles gut. Wir wollen auch antreten, sind gerade dabei, Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Wenn ihr uns schon länger kennt, dann wisst ihr von diesem Fluch. Ja. mit dem sich die kleinen Parteien rumschlagen müssen. Das heißt, wir brauchen 2000 bestätigte, das Wort ist wichtig, 2000 bestätigte Unterstützungsunterschriften aus Sachsen. Dann darf unsere hervorragend besetzte Liste auf dem Wahlzettel stehen. Wir haben, Stand jetzt, über 2200 Unterschriften gesammelt. Ah. Wupp, wupp. So. Davon sind jetzt knapp 1200 bestätigt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir treffen euch auf der Straße. Ihr unterschreibt uns dieses hübsche Papier. Ja, und es muss Papier sein. Digital, aha, wo leben wir denn? Also es muss Papier sein. Dieses Papier geht dann an die Wahlbehörde, die für euch zuständig ist. Also wenn ihr uns gerade aus Görlitz besucht, dann muss dieses Papier nach Görlitz geschickt werden.
Ja, oder zuschickt. Ich habe auch welche so zugesteckt bekommen. Ja. So, wann sehen wir uns immer? Ich muss dir noch so einen Zettel geben. No. Ja.
Und irgendjemand in Görlitz guckt dann, ob es euch gibt als Person, ob ihr wahlberechtigt seid, macht dann einen Stempel auf und das ist dann das Bestätigte. Ne? Dann haben wir bestätigte Unterschriften. Das heißt, es müssen jetzt noch bei den Behörden knapp 800 bestätigt werden. Es ist gut, dass wir einen Puffer haben. Manchmal ist eine ungültig, kann nicht gelesen werden oder so. Und wir hoffen, dass die jetzt ein bisschen den Finger aus dem Popo ziehen in den nächsten Tagen.
Ja, denn mein Stand von letzter Woche ist von einer der Personen, die da sehr viel abgegeben hat, dass teilweise Sachen vom 17. Dezember noch offen sind.
Ja.
Na, dann Stand letzte Woche, das ist ziemlich kritisch.
Ja.
Und was wichtig ist, wenn ihr euch denkt, oh Gott, ich will noch unbedingt für die unterschreiben. Falls ihr schon für irgendwen anders unterschrieben habt, ihr dürft nur für eine Partei unterschreiben. Was ich unglaublich gemein finde, weil ich möchte ja persönlich auch eine möglichst lange Liste haben, damit möglichst viele Menschen wählen gehen, weil viele verschiedene Parteien viele verschiedene Menschen ansprechen, aber so demokratisch ist das System nicht.
Ja.
Ja, Punkt.
Ja. Für weitere Informationen auch über unsere Landesliste, über das Programm, über die Möglichkeit zu spenden, ihr Lieben, nehmen wir immer gerne an, findet ihr alle auf piratenwinter.de. Auf piratenwinter.de gibt's diese ganzen Informationen. Da könnt ihr euch Fotos von unseren Kandidierenden angucken. Die haben auch alle einen kleinen Text geschrieben, wofür sie stehen. Ihr habt dort theoretisch auch die Möglichkeit, direkt noch eine Unterschrift abzugeben, wenn ihr das möchtet. Das heißt, schaut euch dort das gern an. Und dann gilt es jetzt in den nächsten Tagen Daumen zu drücken. Wir sind jetzt im Endspurt. Wir hoffen, dass alle Unterschriften bestätigt rechtzeitig zu uns zurückkommen. Ja. Dann werden wir auf dem Wahlzettel stehen. So.
Das war ein langer Einstieg mit ganz vielen Themen.
Jo, wir wünschen euch ein, also nochmal, wie gesagt, frohes neues Jahr. Das ist, wir nehmen uns ganz viele tolle Dinge vor, wie immer.
Ja, ihr habt es gehört, wir haben viel vor, auch neben dem Wahlkampf.
Genau. Und wir hoffen, ihr habt auch viel vor in diesem Jahr. Wir hoffen, es wird ein gutes Jahr für uns alle. Trotz oder gerade wegen der politischen Änderungen, die so stattfinden. Wir gucken mal. Haltet alle die Ohren steif und ciao, ciao.
Macht's gut.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.